Allen. Schön, euch zu sehen. Denn ich habe euch lang nicht gesehen, die meisten von euch. Und dann muss ich euch doch erstmal anschauen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Denn euch zu sehen heißt für mich auch, dass ich Menschen sehe, die für meinen Dienst beten. Wenn ich irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs bin, weiß ich und spüre ich und merke ich, dass daheim Beter sind. Und da möchte ich euch an dieser Stelle ganz herzlich danken für alle eure Gebete, egal ob ich jetzt in Israel bin, war oder sonst in irgendeinem Land. Danke. 2. Korintherbrief. Meine Frau und ich haben in Israel eine messianische Gemeinde besucht, also messianisch Juden, die an den Messias Jesus glauben. Und der Gottesdienst fing eigentlich immer gleich an mit einer Frage: Warum kommt ihr her? Mit welcher Erwartung kommt ihr? Warum wollt ihr heute Morgen an diesem Gottesdienst teilnehmen? Weil ihr euch nichts Besseres vorstellen könnt, als heute Morgen hier in diesem Gottesdienst Jesus zu begegnen. Ich fand es toll. Ja, warum sind wir hier? Ich habe gesagt, ich freue mich, euch zu sehen. Ja, ich bin hier, um euch zu sehen. Aber viel entscheidender ist, ich möchte Jesus begegnen. Ich möchte ihn erkennen. Ich habe euch als erste Folie eine Frage. Was erwartet ihr vom Lesen des 2. Korintherbriefes und von den Predigten über diesen Brief? Wir gehen ja jetzt viele Wochen durch diesen 2. Brief des Apostel Paulus an die Korinther. Was für eine Erwartung habt ihr? Denkt kurz drüber nach. Was erwartet ihr gerade von diesem Brief? Jemand? Eine Idee? Eine Erwartung, die er uns mitteilen möchte?
Zu sehen, hören, wie Jesus mit der real existierenden Gemeinde fertig wird.
Ich weiß nicht, ob das laut genug war. Ich wiederhole es einfach. Zu sehen, wie Jesus mit real existierender Gemeinde, wie hast du gesagt,
umgeht und fertig wird.
Positiv gemeint, ja. Ja. Noch jemand?
Vielleicht, dass wir spiegeln, was bei uns passiert, ob wir daraus lernen können, unsere Gemeinde, wir selbst gegenüber unseren Gemeindegeschwistern und auch für uns Einzelnen.
Ich erwarte, dass du mir das genau erklärst, damit ich mit Freude in die nächste Woche gehen kann.
Das ist sehr gut und ich bin jetzt seit über 19 Jahren hier in dieser Gemeinde. Ihr habt zu Recht diese Erwartung, ja. Dass von vorne, nicht nur von mir, so etwas erklärt wird, ja.
Ja, das ist dann die ganzen Spannungen und Konflikte.
Dass auch Paulus ja als Mensch reagiert. Dass er nicht so allem so heilig entgegengeht nur, sondern dass er auch sich innerlich damit auseinandersetzt.
Können wir eigentlich Schluss machen? Ihr habt schon alles gesagt. Und ich möchte doch auch weitergeben, was ich erwarte. Es gibt viele großartige Aussagen im 2. Korintherbrief. Und ich möchte starten mit meinem Lieblingsvers hier. Da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Da schaust du in einen Spiegel und da ist die Herrlichkeit des Herrn zu sehen, weil du den Herrn anschaust. Und das Bild wird zurückgeworfen und verändert, prägt. Mit Jesus ist die Herrlichkeit Gottes auf die Erde gekommen. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes. Wenn ich diese Herrlichkeit Jesu anschaue, dann wird das auf mich zurückgeworfen. Aber dann sehe ich anders aus. Und das erwarte ich hier in diesem Brief, wo diese wunderbare Stelle steht, dass wir über dem Lesen, Arbeiten, Umsetzen dieses Briefes mehr von Gottes Herrlichkeit in unserem Leben sehen, dass mehr sichtbar wird. Deshalb habe ich dieses Motto gewählt, wir werden verwandelt in das Bild Christi von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Bin ich nicht sicher, was ich als nächste Folie habe. Genau, wunderbar. Ist euch aufgefallen, als Andreas den Text gelesen hat, welches Wort am meisten vorkommt? Also mir ist irgendwie auch immer wieder Traurigkeit, Betrübnis oder wie immer das. Also eigentlich schade, oder? Andreas hat eingangs von Konflikten geredet. Ich möchte gar nicht mich mit Konflikten beschäftigen. Ist doch nichts Schönes, oder? Aber so menschlich normal, so real. Ich habe den Eindruck, dass der Paulus tatsächlich dahin will, was der Rainer gleich dazu gesetzt hat, neben die Traurigkeit, die Freude. Die Freude. Es geht um Konfliktlösung und nicht um den Konflikt. Schauen wir uns den Text miteinander an. Vers 1. Ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Ihr habt das letzte Mal, 2. Korinther 1, Vers 23, gehört, ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Um euch zu schonen, wenn nämlich Konflikte noch da sind und dann geht's wieder in Traurigkeit und keine Freude und keine Lösungen, das will der Paulus nicht. Er wollte ihnen Zeit lassen, das erstmal in Ordnung zu bringen, denn in einer Atmosphäre, in einer Gemeinde mit nicht bereinigten Konflikten, die dann im Raum stehen, wie willst du da Gottes Herrlichkeit sehen? Wie willst du Gottes Segen bekommen für diese Gemeinde? Wenn der eine sich ganz nach hinten setzt, also ganz hinten ans Fenster, wo jetzt niemand sitzt, weil ihm derjenige, der da sitzen würde, auf dem freien Platz, nicht passt. Das ist nicht Gemeinde Jesu und das ist nicht Herrlichkeit Jesu. Und das ist der Grund, warum Paulus hier schreibt, ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Paulus hatte die Gemeinde gegründet, er war 18 Monate lang in Korinth, lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 18. Aber die Gemeinde hat dann doch eine schwierige Wendung genommen, wohl sehr bald. Im 1. Korintherbrief schreibt er zum Beispiel 1. Korinther 5, Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen habt. War wohl ein Brief. Schon vor dem 1. Korintherbrief, Da hatte Paulus gehört, also die Zustände bei euch sind so furchtbar. Was ist denn eigentlich los? Das ist doch nicht Gemeinde Jesu. Das muss man doch erst in Ordnung bringen. Und jetzt hatte er offenbar auch etwas erlebt bei einem Besuch dort, was schwer war. Da war eine Auseinandersetzung, ein Konflikt. Wenn ich mir diesen Brief anschaue, dann möchte ich gerne wissen, was war eigentlich los? Was hatte Paulus für eine Betrübnis? Was für ein Erlebnis gehabt? Könnt ihr mir sagen, was für ein Erlebnis er gehabt hat? Steht nicht im Text. Nicht so deutlich im Text. Du hast so Andeutungen. Ich stelle mal eine steile These auf. Der Paulus war Israeli. Paulus war Israeli. Ich habe gelernt, lerne es immer wieder neu, dass ich eher auf den Konflikt schaue. Auf den Konflikt. Und wenn ich da geschrieben hätte, ich hätte den Konflikt länger ausgeführt. Israelis sind lösungsorientiert. Das ist das, was mir hier im Text begegnet. Lösungsorientiert. Ja, der Konflikt muss aufgearbeitet werden, aber ich muss zu Lösungen kommen. Ich muss frei werden. Es darf mich nicht ketten, was da war. Vers 2, denn wenn ich euch betrübe, wer ist es dann, der mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Da war offenbar Paulus beim letzten Besuch beschuldigt worden, gekränkt worden, schlecht gemacht worden. Vielleicht war seine Lehre angegriffen worden. Und die Gemeinde hatte sich offenbar nicht zu ihm gestellt. Das wäre doch normal, oder? Seine geistlichen Kinder, er hat diese Gemeinde gegründet. Und jetzt ist diesem Gründervater der Gemeinde so etwas passiert. Aber dann erwarte ich doch, dass die ganze Gemeinde zu mir hält. Versetz mich mal in den Paulus. Ich hatte eben gesagt, ich bin 19 Jahre hier in der Gemeinde, über 19 Jahre. Stellt euch vor, mir fährt jetzt so einer an den Karren, ganz übel. Also ihr würdet doch sofort alle zu mir kommen und zu mir halten, oder? Wir werden das nicht testen. Aber das ist die Situation. Nicht, dass ich euch misstraue, überhaupt nicht. Aber das ist einfach menschlich. Dass es auch bös schiefläuft. Und da kannst du noch so viele Verdienste um die Menschen haben. Sie sind nicht an die Seite von Paulus getreten und haben gesagt zu dem, der ihn da attackiert hat, stopp, so geht's nicht. Das ist das, was der Paulus offenbar erlebt hat. Vers 3, darum habe ich euch dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte. Da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot heraus geschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Man nennt das den Tränenbrief. Unter Tränen habe ich euch geschrieben. Das ist nicht der erste Korintherbrief, das ist natürlich auch nicht der zweite Korintherbrief. Es ist wohl ein Brief zwischen den beiden. Da gibt es einen weiteren Brief. Da war offenbar ein Besuch des Paulus, der uns nicht im Neuen Testament direkt berichtet wird. Er war in Korinth gewesen, er wurde beleidigt, gekränkt, böse Geschichte. Dann ist er wieder weg. Und er denkt jetzt nicht, ja, so ein undankbares Volk, sollen sie doch so weitermachen und egal. Nein, hier steht, unter vielen Tränen habe ich euch geschrieben. Wie muss der Paulus um diese Gemeinde geweint haben? Und dieser ganze Brief den er jetzt schreibt und den er damals geschrieben hat, der Tränenbrief, hat ein einziges Motiv. Ein einziges Motiv, damit ihr seht, welche Liebe ich zu euch habe. Tiefe Liebe zu seinen geistlichen Kindern, tiefe Liebe zu denen, die ihn aber auch ganz bös attackiert haben. Vers 6. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, sodass er ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Also für den, der ihn da attackiert hat, sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug. Sie sind tatsächlich umgekehrt. Leider war der Paulus vermutlich schon weg. Aber immerhin, sie sind umgekehrt, sie haben erkannt, das lief schief, das war nicht in Ordnung. Wir müssen den, der den Paulus hier so attackiert hat, strafen. Das ist etwas, was wir in Gemeinden und auch hier in der Gemeinde kaum noch oder eher selten haben. Man nennt es Gemeindezucht. Gemeindezucht. Vermutlich haben sie ihn nach 1. Korinther Kapitel 5 aus der Gemeinde ausgeschlossen, damit er zur Besinnung kommt. Das ist etwas, was ich habe den Eindruck, das ist uns ganz fremd geworden, was das eigentlich heißt. Du wirst aus der Gemeinde ausgeschlossen, Paulus schreibt in 1. Korinther 5, dem Satan übergeben. Sprich, wenn du aus der Gemeinschaft der Gläubigen draußen bist, bist du schutzlos dem Satan und seinen Attacken ausgeliefert. Dann kann er dich plagen und du hast nicht mehr die Geschwister, die dich stützen, die dich im Glauben halten. Betrübnis, die dich wieder aus der Betrübnis herausholen, die dir zeigen, da ist irgendwo Licht am Ende des Tunnels. Sondern du bist völlig den Attacken Satans allein überlassen. Was macht man heute, wenn Gemeindezucht geübt wurde und es passt einem nicht? Dann geht man in die nächste Gemeinde. Oder man geht in keine Gemeinde mehr. Ich merke bei mir, irgendwie ist mir dieses Bewusstsein, was eigentlich diese Gemeinschaft der Gläubigen in einer Gemeinde ausmacht, diesen Schutz, diesen Trost, diese Stütze, diese Hilfe, für mich, ich glaube, ich habe es noch nicht ganz begriffen. Aber das ist das, was hier dahinter steht. Du wirst ausgeschlossen aus der Gemeinde, damit du zurechtkommst. Und jetzt sagt Paulus, für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, sodass er ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt. Ja, jetzt ist der Sache genug getan. Vielleicht hatten sie eigene Regeln und haben das noch ein bisschen verschärft. Und wenn man durch die Kirchengeschichte geht, gab es so viele Beispiele, wie dann menschliche Regeln aufgestellt werden. Das geht bis heute so. Bis der endlich umkehrt und Buße tut und alles genug ist. Und Paulus sagt, Moment, es ist gut. Nehmt ihn wieder auf. Gebt ihm Trost, dass seine Freude zurückkommt. Vergebt ihm. Jetzt ist Vergebung dran. Vers 8, darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Denn ich habe euch auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid. Also das finde ich mal salopp gesagt der Hammer. Derjenige, der beleidigt worden ist, sagt zur Gemeinde, jetzt ist Liebe dran und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr mir gehorcht. Ja, das ist ganz tief ins Herz von Paulus blicken. Wenn ihr aber etwas vergebt, wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Also wenn da die Vergebung fehlt, wenn die Liebe fehlt, dann wird man vom Satan übervorteilt. Das ist eine List des Satans, dass er die Liebe unter uns nimmt, dass er auch die Vergebung unter uns nimmt. Eine List. Und wir wollen doch den Satan nicht gewinnen lassen. Also den Sieg gönne ich ihm nicht. Ich möchte zwei Themen noch näher ausführen. Zwei Themen unter dem Motto: Wir werden verwandelt in das Bild Christi von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das erste habe ich überschrieben: Einander zurechtbringen in Liebe. Und wenn ihr hier, ja, Folie ist da, wenn ihr die Folie anschaut, es gibt so viele gute Bücher zu dem Thema. Das zweite Thema, was wir gleich noch machen, ist übrigens Vergebung. Da gibt es noch mehr Bücher dazu. Ganz gute Seelsorgebücher, stapelweise. Ich habe auch Stapel gelesen und habe dabei eines gemerkt. Es gibt ein Seelsorgebuch, das alle übertrifft. Ja. Ich bin am Lernen. Ich möchte auch lernfähig bleiben. Und deshalb seht ihr hier viele Bibelstellen. Es war offenbar den Korinthern nicht einfach, dem wieder zu begegnen, der so etwas getan hat. Paulus, eben haben wir gehört, ihr müsst dem auch vergeben. Also offenbar hat das auch die ganze Gemeinde angefochten. Die mussten auch vergeben. Es war nicht einfach, ihm wieder zu begegnen. Und es ist für Paulus auch nicht einfach, demjenigen zu begegnen, bei seinem bevorstehenden Besuch. Und dann schreibt Paulus, ich wiederhole es nochmal, Vers 8, darum ermahne ich euch, Liebe walten zu lassen. Also für so eine Situation brauchst du Liebe. Ja, da brauchst du Liebe, tiefe Liebe Gottes, sonst wie sollst du einem Menschen, auch wenn du ihm vergeben hast, wie sollst du ihm wieder begegnen, denn er hat dir Böses getan. Das wird ja dadurch nicht unter den Teppich gekehrt. Nein, ich brauche eine tiefe Liebe zu dem Menschen, der ein Sünder ist, genau wie ich. In Kolosser 3 heißt es, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Das passt so gut für diese Situation. Dem wieder zu begegnen. Also ich hätte auch ein paar andere Eigenschaften und Ähnliches, wie ich dem begegnen würde, was in mir selber drin ist. Und da ist genau das, was hier steht. Und dann geht es weiter. Ertragt einander und vergebt einander. Das ist die Begegnung. Wenn ich ihn zurechtbringen will, ich muss ihn erstmal ertragen, aushalten, stehen lassen auch. Und ich muss ihm vergeben. Was ist das Motiv des Zusammenzurechtbringens? Wenn du einen anderen Menschen in Liebe wieder auf den rechten Weg bringen willst, was ist das Motiv? Vers 4 nochmal. Unter vielen Tränen habe ich euch geschrieben, damit ihr die Liebe erkennt. Ich mache mal eine Hausaufgabe. Ich hoffe, dass wir einander helfen, wenn einer in die Irre geht, dass wir ihn zurechtbringen. Ja, unbedingt als Gemeinde. Aber bevor du das nächste Mal auf jemanden zugehst und ihm sagst, was in seinem Leben nicht stimmt, dann sei dir erst deiner Liebe bewusst und vergieß bitte viele Tränen um ihn, über diesen Irrweg, den er geht. Dass er vom Teufel, wir haben gehört, List des Teufels, gefangen ist. Und wenn du dir deiner Liebe bewusst bist und wenn du geweint hast, dann geh hin und ermahne. Bring zurecht. Die Art des Zurechtbringens, Galater 6, Vers 1 bis 5, Galater 6. Brüder, Wenn auch ein Mensch von seiner Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut zurecht. Okay, das muss ich mir unterstreichen. Wenn ich aus meiner Entrüstung komme, nämlich wenn er mir an den Karren gefahren ist, ist das mit dem Geist der Sanftmut so eine Sache. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Was heißt denn das? Das, was er an Sünde gerade gemacht hat, das kann mich genauso erreichen. Ich bin nicht hier oben, stehe fest und jetzt helfe ich mal dem unten, dass er wieder ein Stück zu mir hochkommt, auf meine Etage, meine geistliche. Ich sag's mal ein bisschen salopp. Wisst ihr warum? Weil das nicht Jesus-gemäß ist. Da steht ja wahrscheinlich das Motto Christi-Herrlichkeit. Was hat Christus gemacht? Der blieb nicht in seinem Himmel. Und der hätte alles Recht gehabt, da oben zu sein. Sondern ist zu uns hinabgestiegen, ganz ins Dunkel, ganz in die Sünde hinab. Und wurde ein Mensch wie wir. Und wenn ich einem anderen zurecht helfen möchte, dass er auf den rechten Weg kommt, dann muss ich zu ihm hinabsteigen und ihm raushelfen. Man könnte das Bild noch weiter ausführen. Das Ziel des Zurechtbringens. Was für ein Ziel hat es? Ich hatte schon erwähnt, 1. Korinther 5, Gemeindezucht. Und lese uns da einen kleinen Teil. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Das ist die Stiefmutter, mit der er, die er als Partnerin hat. Und dann heißt es, ich habe schon beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches. Ihr habt ausgewählt, dass wir Korintherbrief machen, nicht ich. Dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches. Hört sich schrecklich an, aber was ist das Ziel? Was geht hier weiter? Damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Also wenn du jemand aus der Gemeinde ausschließt, aber auch wenn du jemanden ermahnst, wenn du jemanden zurechthilfst, ja, das Fleisch, der alte Mensch, ja, das muss ins Verderben. Aber das Ziel muss immer sein, dass ich ihn nicht zerstöre, sondern dass er gerettet wird. Jetzt, dass er mit dieser Sünde, mit dieser Traurigkeit, was immer da auch ist, sich von Jesus frei machen lassen kann. Und das Ziel ist immer, dass er mit dem Herrn ins Reine kommt. Wenn ich Konfliktgespräche habe, muss ich mir immer sehr verdeutlichen, was ist das Ziel. Und wenn ich selber derjenige bin, den der andere gekränkt hat, Böses getan hat, dann finde ich das noch viel, viel schwerer. Das Ziel ist immer, dass er mit Gott ins Reine kommt. Ich hatte gesagt hier zu dem Motto aus 2. Korinther 3, Vers 18, ich schaue in einen Spiegel, da drin sehe ich Jesu Herrlichkeit und diese Herrlichkeit strahlt auf mich. Schauen wir mal in den Spiegel. Wie war denn das bei Jesus? Wie war es bei Jesus? Matthäus 9, Vers 36. Und als Jesus die Volksmengen sah, war er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Müssen wir eigentlich anders übersetzen. Das ist ein bisschen zu zahme Übersetzung. Da ging es ihm durch und durch. Da hat es ihm alles innerlich umgedreht, wenn er Menschen gesehen hat, die in der Dunkelheit gelebt haben, die keinen Hirten hatten, die nicht mit Gott gelebt haben, die gefangen waren vom Teufel. Wie geht es euch, wenn ihr Menschen sündigen seht? Also ich empöre mich sehr. Vielleicht ist es bei euch nicht so. Ich habe auch Mitleid ein Stück weit. Aber dieses tiefe Empfinden Jesu, wenn Menschen ohne Gott leben, obwohl es anders möglich wäre, das möchte ich gerne von ihm lernen. Da ist der reiche Jüngling, Markus 10. Da sagt Jesus, du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Der junge Mann sprach, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Jesus beginnt keine Diskussion, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ob er da sich was einbildet oder nicht, sondern er erkennt ganz klar, da fehlt was. Verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Das ist das Problem dieses jungen Mannes. Ihr kennt wahrscheinlich die meisten von euch diesen Text, aber ich möchte auf was ganz anderes hinaus als diesen bekannten Text. Ich habe eben was überlesen. Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Habt ihr gemerkt, dass ich darüber gelesen habe? Das hat mich getroffen bei dieser Vorbereitung. Da ist jemand, und Jesus kennt genau dessen Problem. Und er wird ihm auch gleich sein Problem sagen, weil er möchte ihn ja zurechtbringen, aber er gewinnt ihn lieb. Wenn ich jemanden zurechtbringen möchte, muss ich ihn von Herzen lieb haben, so wie Jesus. Und eine letzte Stelle. Jesus, ich blicke in den Spiegel wegen der Herrlichkeit, in Jesaja 42, da geht es um den Gottesknecht, eine Prophezeiung auf Jesus hin. Siehe, das ist mein Knecht, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Und dann geht es weiter, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Da hast du ein geknicktes Rohr vor dir, bei diesem Menschen, dem du zurechthelfen willst. Und es ist ganz leicht, wenn du noch draufhaust, dass es nicht mehr nur geknickt ist, sondern ab. Und da glimmt der Docht nur noch so ein bisschen. Der gibt gar nicht richtig Licht, aber immerhin, er glimmt noch. Und du gehst drauf und er ist aus. Jesus ist ganz anders. Das möchte ich hier von ihm lernen. Zweiter Punkt. Wir werden verwandelt in das Bild Christi von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es sind so viele Bibelstellen, also nicht nur die paar, die ich hier stehen habe. Da wird man gar nicht fertig. War baff erstaunt, wie oft Vergebung vorkommt. Ich bin so vertraut damit, dass Gott mir vergibt. Aber Jesus thematisiert das ständig. Ihr kennt alle das Vaterunser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bitte an Gott zu vergeben. Ich vergebe. Und zwei Verse weiter heißt es dann am Ende des Vaterunsers, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Hört sich ja fast an, als könnte man sich Vergebung Gottes verdienen. Jesus drückt damit aus, nicht nur an dieser Stelle, dass es doch völlig normal ist, wenn ich so viel vergeben bekommen habe, so einen Berg vom Vater im Himmel, dass ich dieses kleine Vergehen im Vergleich zu dem, was meine Sündenlast meines ganzen Lebens ausmacht, dass ich dieses Wenige doch ganz selbstverständlich vergebe. Ganz selbstverständlich. Und es ist doch manches Mal so schwer. Und ich halte es fest. Ich halte es fest. Da fragt Petrus, Matthäus 18, wie oft soll ich vergeben? Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? 7-mal, Herr? maximal 7-mal und dann ist Schluss beim 8-mal. Jesus antwortete, ich sage dir nicht 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7. Das ist, wenn ich richtig rechne, am frühen Morgen 490. 490-mal. Und das ist nur für eine große Zahl hier stehend. Der Petrus fand es schon ungeheuerlich 7-mal und wäre ganz stolz gewesen, wenn er es schafft. 7-mal tritt ihm einer auf die Füße. Und 7-mal vergebe ich ihm das Gleiche. Also Herr, da habe ich aber doch schon was verstanden, oder? Ja, also 490-mal, und damit meint Jesus, aber 491-mal auch noch bitte. Es müsste so normal sein zu vergeben, wenn mir vergeben ist. Gibt ein langes Gleichnis im Anschluss an Matthäus 18 ab Vers 23. Das Reich der Himmel gleicht einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und dann waren es 10.000 Talente Schuld, die kann er nicht bezahlen. Und dann kommt ein anderer zu dem, der 10.000 Schulden hat. Und der andere hat nur 100 Schulden, aber nicht 100 Talente, sondern Denaris, also wesentlich weniger als 100 Talente. Riesenschuld, die er nicht begleichen kann, aber der, der ihm was schuldet, hat eine kleine Schuld. Und was macht er? Er hat erfahren, da erbarmte sich der Herr und gab ihn frei und erließ ihm die Schuld, steht hier im Text. Ihr wisst wahrscheinlich, wie es ausgeht. Der Mitknecht wirft sich ihm zu Füßen, bittet ihn, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Das merkt aber sein Herr, der ihm alles vergeben hat, erlassen hat. Warum hast du das getan? Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Das sind sehr, sehr harte Stellen. Aber das zeigt, wie groß die Vergebung Gottes ist und wie wenig ich zu vergeben habe im Vergleich dazu. Warum ist Jesus an der Stelle so hart? Warum ist Gott so hart an der Stelle? Natürlich seine Liebe, sein Vorbild. Ich glaube, dass er auch an uns dabei denkt. Was macht es denn, wenn ich nicht vergebe? Nehmen wir an, der Werner hat mich zutiefst gekränkt. Kann ich gut als Beispiel nehmen, du hast mich nie gekränkt. Der Werner hat mich zutiefst gedrängt, ist ganz schuldig an mir geworden. Und ich lasse es dem Werner nicht. Er lasse es ihm nicht. Ja, vielleicht sage ich ja, erst muss der Werner auf Knien kommen und mich um Vergebung bitten. Dann vielleicht. Und dann kommt der Werner auf Vergebung und ich erlasse es ihm trotzdem nicht. Ich behalte es dir. Und die ganze Schuld liegt auf dir, Werner. Das ist meistens nicht direkt offen. Das ist dann eher bei mir selbst. Was macht das mit mir? Genau, das hast du gut ausgedrückt. Ich glaube, Veronika war es, wenn ich die Stimme erkannt habe. Es macht krank. Es ist eine Kette der Sünde, eine Kette des Satans, die mich bindet. Da werde ich mich nicht entfalten können, sondern ich werde zusammenschrumpfen in dieser Sünde. Es wird traurig sein. Es wird nicht die Herrlichkeit Gottes sein, von der wir reden, die in mein Leben fällt und mich verändert. Jesus will frei machen. Vor 2 Wochen war ich einmal hier. Da haben wir genau so ein Lied gesungen. Wie hieß das? Mit dem frei. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Danke. Genau. Weshalb fällt Vergeben so schwer? Es tut so weh, was einem angetan ist. Und am liebsten möchte man es dem anderen behalten. Ich habe mich gefragt, wie weh tut eigentlich meine Sünde Gott? Wir müssten jetzt an sich das ganze Alte Testament gehen und gleich im Neuen weitermachen. Denn das kommt immer wieder vor, was es eigentlich für Gott heißt, wenn ein Mensch sündigt. Und wenn ein Mensch die Ketten der Sünde sich nicht abnehmen lässt. Was heißt das eigentlich für Gott? Der andere soll seine Schuld einsehen. Und dann vergebe ich. Ja, aber ich habe eben schon gesagt, das bindet mich, nicht den anderen. Der andere soll seine Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Ich bin froh, dass Gott nicht gewartet hat, bis ich endlich mal auf den Trichter kam, ich muss ihn um Vergebung bitten. Sondern er hat um mich geworben, er hat um dich geworben. Und was für Wege sind, ist jeder von uns gegangen. Und Gott hat sich nicht hingesetzt und jetzt warten wir mal, bis du kommst, sondern er ist uns nachgegangen, wie ein Bräutigam der Braut nachgeht, bis dieser Mensch gewonnen ist. Ich bin noch nicht so weit zu vergeben. Kennst du das? Ich meine, wenn ich die Herrlichkeit Gottes anschaue, wie er ist, dann komme ich dahin, vergeben zu können. Aber ich glaube nur dann. Schauen wir in den Spiegel, in die Vorbilder. Paulus, 2. Timotheus 4, Vers 16. Bei meiner ersten Verteidigung, wir sind am Ende vom Leben von Paulus. Der Tod steht bevor, vielleicht nochmal freigelassen, vielleicht nicht. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Hut ab, Paulus. Stephanus, Apostelgeschichte 7, die Steine fliegen, sie steinigten den Stephanus. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und ihr wisst, dass jetzt noch Jesus kommt am Kreuz, Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind die Vorbilder. Das sind die Vorbilder und die sind uns gegeben. Nicht als Überforderung, sondern als Anreiz und zum Mut machen, was Gott aus Menschen machen kann, wenn die Herrlichkeit Christi in unser Leben strahlt. Johannes 8,34, damit möchte ich schließen. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, dann seid ihr wirklich frei. Wie geht das? Wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euretwillen vor dem Angesicht des Christus, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich kann nur staunen, dass du hast uns über die Absichten des Satans aufgeklärt. Es ist nicht verborgen. Du bist Mensch geworden, auf diese Erde gekommen, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Und du gibst uns die Möglichkeit, dein Angesicht zu schauen, wie in einem Spiegel. Und deine Herrlichkeit wird auf uns zurückgeworfen, verändert, befreit, sprengt die Ketten. Danke, dass du uns auch frei machst, dem, der uns wehtut, zu lieben. Danke, dass du uns frei machst, den, der uns wehtut und den wir zurechtbringen möchten, über ihn zu weinen. Weil es weh tut, wenn man sieht, wie ein Mensch in die Irre geht. Und danke, dass du uns frei machst, zu vergeben. Ich staune über dich, mit welcher Geduld du das in deiner Gemeinde festhältst und umsetzt. Und ich danke dir, dass wenn wir uns auf dich hin ausrichten, wirklich in deine Herrlichkeit schauen und uns von dir prägen lassen, dass das in unserer auch Gemeinde mehr und mehr Gestalt gewinnt. Danke für diese Hoffnung. Du bist wunderbar, Herr. Amen. Thank you.